Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Heute mit historischem Bonusmaterial. Mein Name ist Jana Stahl. In der letzten Woche hat euch Trudi aus Hamburg in das Bücherfrauen-Mentoring eingeführt. In Hamburg läuft ja gerade die Bewerbungsphase und eine wichtige Info für das Hamburger Mentoring kann ich gleich ergänzen. Der Bewerbungsschluss ist bis zum 31. August verlängert worden. Alle, die sich also gerade überlegen, ob ein Mentoring bei den Bücherfrauen Hamburg etwas für sie sein könnte, haben also noch ein kleines bisschen Zeit gewonnen. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit und bewerbt euch. Alle Unterlagen dazu findet ihr auf der Seite mentoring-hamburg.bücherfrauen.de. Ein weiteres Bücherfrauen-Mentoring läuft jetzt auch gerade in Frankfurt und der Rhein-Neckar-Region an. Dafür könnt ihr euch bis zum 20. Oktober bewerben. Das Programm selbst startet dann im kommenden Februar. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.bücherfrauen.de. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es natürlich auch auf allen Kanälen erreichen, per E-Mail über podcast@bücherfrauen.de, bei Twitter als @bücherfrauen ebenso wie bei Facebook. Das Mentoring der Bücherfrauen gibt es bereits seit 20 Jahren. Vor 10 Jahren gab es auch einen Mentoring-Kongress in Stuttgart und das war auch eine Gelegenheit für erste Podcast-Schritte. 3 Podcast-Folgen von vor 10 Jahren haben wir aus dem Archiv geholt, weil sie nochmal sehr anschaulich erklären, wie das Mentoring abläuft und warum Bücherfrauen bereit sind, so ein Programm für andere Bücherfrauen zu organisieren. Wir tauchen nun also ab ins Hörmaterial von 2009. Moderiert wurden die Podcasts damals von Susanne Martin, die wir auch 2019 wieder für das Podcast-Team gewinnen konnten. Zusammengestellt haben wir euch ein Gespräch mit dem Organisationsteam des Mentoring-Kongresses 2009. Darauf folgt ein Gespräch mit einer Gruppe von Mentees und Mentorinnen aus Stuttgart. Und beim Mentoring-Kongress 2009 selbst hat Susanne Martin dann auch mit Referentinnen und Teilnehmerinnen gesprochen. Diese Originaltöne bilden dann den Abschluss unseres historischen Mentoring-Materials. Es ist auch spannend, weil wir die Prognose für die Zukunft von Buchhandel und Verlag 10 Jahre später jetzt mit der Gegenwart vergleichen können. Viel Spaß beim Reinhören.
Willkommen beim Podcast der Bücherfrauen. In der ersten Folge unseres Podcasts steht der erste Mentoring-Kongress der Bücherfrauen im Mittelpunkt. Ich bin Susanne Martin und habe einige Mitglieder des Organisationsteams zu ihrer Motivation und den Zielsetzungen des Kongresses befragt. Am 19. und 20. Juni findet in Stuttgart der erste überregionale Mentoring-Kongress unseres Branchennetzwerks Bücherfrauen e.V. statt. Anlass ist ein Jubiläum. Seit 10 Jahren gibt es das Mentoring-Programm bei den Bücherfrauen. Fast 400 Frauen haben in dieser Zeit an dem Programm teilgenommen. Mentoring ist mittlerweile ein anerkanntes Mittel der Karriereförderung geworden. Ein Jahr lang wird eine jüngere Frau von einer berufserfahreneren Mentorin begleitet und beraten. Diese Mentoring-Beziehungen erzeugen erfahrungsgemäß eine besondere Wirkungskraft. Das Programm der Bücherfrauen, das in verschiedenen Städtegruppen, zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München oder Stuttgart angeboten wird, richtet sich an Frauen aus der Buch- und Medienbranche. Ehrenamtlich organisieren kleine Organisationsgruppen das jeweils einjährige Programm. Sie nehmen die Bewerbungen der Mentees an und sprechen einflussreiche Führungsfrauen aus der Branche an, die über eine langjährige Erfahrung verfügen und diese auch gerne weitergeben wollen. Die Paare werden auf einer Auftaktveranstaltung mit attraktivem Programm zusammengeführt und vereinbaren die Rahmenbedingungen ihrer Zusammenarbeit. Nach circa 6 Monaten bieten die Organisatorinnen eine Zwischenveranstaltung an, bei der in der Regel Workshops angeboten werden. Außerdem gibt es betreute Stammtische für die Mentees und die Mentorinnen, die dem Erfahrungsaustausch dienen, bei denen aber auch eventuelle Probleme besprochen werden können. Am Ende des gemeinsamen Jahres steht eine Abschlussveranstaltung, auf der Bilanz gezogen wird. Zu Recht sind die Bücherfrauen stolz auf 10 Jahre Mentoring und möchten das gerne feiern. Deshalb hat sich eine Gruppe engagierter Frauen zusammengefunden, um mit dem ersten Mentoring-Kongress in die Zukunft zu blicken. Wichtig ist den Organisatorinnen dabei, dass Mentoring nur ein Aspekt des Karriereerfolgs sein kann. Deshalb geht es auf dem Kongress nicht nur um die Weiterentwicklung des Mentoring-Konzeptes, sondern auch um die Zukunft der Buchbranche. Expertinnenvorträge thematisieren die Zukunft von Buchhandel und Verlagen sowie die Auswirkungen des Strukturwandels in der Buchbranche auf Ausbildung und Qualifikation. Natürlich gibt es genügend Raum für Austausch und Gespräch. Schließlich ist Vernetzung innerhalb der Branche bei den Bücherfrauen Programm. Und auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Den Auftakt bildet ein festliches Abendessen mit einem kulturellen Highlight. Maren Kreumann präsentiert mit ihrer Band ihr Programm Gebrauchte Lieder. Wie kommen Frauen auf die Idee, so ein Projekt zu starten und was wollen sie damit erreichen? Darüber spreche ich mit einigen Mitgliedern des Orga-Teams. Ich sitze hier mit einigen Frauen aus Stuttgart aus dem Organisationsteam des ersten Mentoring-Kongresses. Heike Bräutigam ist gelernte Buchhändlerin und arbeitet seit vielen Jahren als freie Verlagsvertreterin für modernes Antiquariat. Hallo Heike.
Einen schönen guten Abend.
Frau Ehlers ist ebenfalls gelernte Buchhändlerin, hat dann Geisteswissenschaften studiert und ist inzwischen Controllerin bei der BB Promotion, einer Live-Entertainment-Agentur in Mannheim. Hallo Frauke.
Hallo.
Und dann haben wir hier noch Gesa Oldekamp, auch sie eine gelernte Buchhändlerin. Sie war später jahrelang im Zwischenbuchhandel tätig und ist seit Jahresbeginn Marketing- und Vertriebsleiterin des Stuttgarter Theiss Verlages. Hallo Gesa.
Hallo, guten Abend.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diesen Kongress zu organisieren?
Unsere Vision ist entstanden auf der erfolgreichen Abschlussveranstaltung der ersten Mentoring-Runde in Stuttgart. Da hat das Orga-Team formuliert, dass es doch nett wäre, wenn sich die Frauen noch mal treffen könnten, sich eben nicht aus den Augen verlieren. Und ein guter Anlass wäre ein Treffen überregional mit den Frauen aus den anderen Städten, die eben auch eine Mentoring-Runde hinter sich haben. Und daraus ist eben diese Idee eines überregionalen Kongresses entstanden.
Und was wollt ihr damit erreichen?
Ja, wir wollen das Mentoring-Projekt, das ja nun 10 Jahre erfolgreich läuft bei den Bücherfrauen, würdigen. Es gibt ein großes Potenzial bei den Bücherfrauen und einen Bedarf. Gut 200 junge, engagierte Frauen wollen sich mit ihrer Karriere auseinandersetzen, möchten einen Schritt nach vorn machen und haben sich jeweils ein Jahr lang mit ihrer Mentorin regelmäßig getroffen, um weiterzukommen. Wir möchten die Leistungen, die innerhalb des Mentoring-Projektes von den Bücherfrauen eingebracht wurden, würdigen, von den Mentees, von den Mentorinnen und natürlich auch von den Organisationsteams, die viel Arbeit reingesteckt haben, um die Paare zusammenzubringen und den Rahmen für das Mentoring-Projekt zu schaffen. Außerdem möchten wir natürlich das Mentoring-Projekt in der Branche sichtbar machen und damit natürlich auch das Netzwerk breiter in der Öffentlichkeit sichtbar machen.
Und wen wollt ihr ansprechen als Teilnehmerinnen?
Ja, als erste und wichtigste Gruppe, die ja auch von Anfang an bei der Vision im Mittelpunkt gestanden ist, sind eben die Mentees, Mentorinnen und Organisatorinnen aus 10 Jahren Mentoring-Programm bei den Bücherfrauen. Das sind immerhin 400 Frauen, die das in den letzten 10 Jahren mitgemacht haben und die sind am wichtigsten, dass die kommen, weil sie waren Ideengeber für den Kongress. Dann möchten wir aber auch alle Bücherfrauen einladen und hoffen, dass die kommen werden, die vielleicht immer schon drüber nachgedacht haben, soll ich das Mentoring-Programm eigentlich auch mal mitmachen und die durch den Kongress den letzten Kick kriegen? Ja, das wäre jetzt was für mich. Ich bin jetzt an der richtigen Entwicklung für mich und würde das auch gerne mitmachen. Dann kriegt man da auf dem Kongress ein Bild von Mentoring-Paaren. Wie gehen die miteinander um? Wie sprechen die miteinander? Also man kriegt einfach mehr ein Gefühl dafür, was ist das eigentlich, das Mentoring-Programm? Und dann möchten wir natürlich auch über die Bücherfrauen hinaus Persönlichkeiten, weibliche Persönlichkeiten aus der Buchbranche ansprechen, die einerseits ja auch schon oft was von den Bücherfrauen gehört haben, auch sehr oft schon im Zusammenhang mit dem Mentoring-Programm. Und die können einfach auf diesem Kongress mal mit den Bücherfrauen, die Bücherfrauen treffen. Und dafür haben wir eben auch ein Expertisenprogramm an dem Samstagvormittag zusammengestellt, was sich eben auch mit den Zukunftsherausforderungen in der Buchbranche beschäftigt. Das Wichtigste ist für uns da der Strukturwandel, der gerade stattfindet, der von der Händlerseite ja vor allem seinen Ausgangspunkt nimmt. Und da haben wir eine Promotionsstipendiatin eingeladen, die genau das die letzten Jahre in ihrer Promotion bearbeitet hat und die uns da sozusagen ihre Erkenntnisse aus dieser Arbeit kundtut. Wir wollen dann aber weitergehen sozusagen von diesen sich veränderten Rahmenbedingungen zu der Sichtweise, was kann ich selber tun in diesem Veränderungsprozess. Und die Bücherfrauen sind eben der Meinung, dass gerade das Mentoring da ein ganz wunderbares Mittel dazu ist, weil es einfach einen Gestaltungsrahmen bietet, wie ich selber mich verändern kann. Das ist viel weniger vielleicht das Erreichen von Fachwissen, was ich brauche, um irgendwas anders anzugehen, sondern viel wichtiger ist vielleicht eine Verhaltensveränderung, auch um in der Karriere voranzukommen. Und gerade so eine Mentoring-Beziehung im Dialog kann das eben sehr gut, weil sie eben auch auf das Verhalten eingeht und die Mentorin da ein Spiegel und ein Feedback ist. Und das ist vielleicht viel nachhaltiger als reiner Wissenserwerb. Und diese Kombination Fachexpertise und Mentoring, Sozialkompetenz, das ist das Paket, was wir da anbieten wollen. Und
ja, hört sich auch, finde ich, sehr spannend an. Es ist ja jetzt aber auch nicht gerade eine Kleinigkeit, so ein Projekt zu stemmen. Also stelle ich mir jedenfalls vor. Was ist denn eure Motivation?
Ja, vor allem der Spaß daran, mit gleichgesinnten Frauen ein höchst interessantes Projekt zu stemmen. Es bietet einfach die Möglichkeit, viele interessante Menschen kennenzulernen, wie jetzt zum Beispiel unsere Schirmherrin, Frau Dr. von dem Knesebeck.
Mhm. Ja, und natürlich auch Referentinnen.
Und Sponsoren. Also eine Motivation, das Projekt zu stemmen, ist vor allem auch der Anspruch, Visionen umzusetzen. Wir hatten da 2002, 2003 hatten wir diese Vision, so einen Kongress zu machen. Und es hat dann zwar noch ein bisschen gedauert, bis wir an die Planungsphase gegangen sind, aber die Umsetzung ist ein ganz wichtiger Punkt, sowas dann auch anzugehen. Und motiviert werde ich da auch durch die positiven Erfahrungen, die ich bei vielen Projekten schon hatte, die ich im Rahmen der Bücherfrauen mit vielen anderen Bücherfrauen durchgeführt habe, und das macht einfach Spaß. Also was auf die Beine zu stellen mit funktionierender Teamarbeit macht einfach Spaß, ist auch was man im Berufsleben ja nicht immer kriegt. Und dann motiviert die positive Resonanz, die wir bekommen haben in diesem ganzen Prozess der Planung. Ein Punkt ist da zum Beispiel die Reaktion von den Sponsoren. Also wir haben 20 Sponsoren akquirieren können, durchaus viele namhafte aus der Bücherwelt, und die sind wirklich sehr fördernd auf uns dazugegangen und finden das einfach ein tolles Programm, und das motiviert.
Das war die erste Folge des Bücherfrauen-Podcasts. In der heutigen Folge unseres Bücherfrauen-Podcasts erzählen eine Mentorin und drei Mentees etwas über ihre Erfahrungen mit dem Mentoring-Programm. Bei mir sind Claudia Campisi, die nach einem Musikstudium zuerst als Tanztherapeutin in London gearbeitet hat. Danach landete sie über Stationen in verschiedenen Verlagen in London und Berlin nach in Stuttgart, wo sie heute als selbstständige Übersetzerin und Lektorin arbeitet. Hallo Claudia.
Hallo Susanne.
Dorothee Danke ist gelernte Buchhändlerin und studierte danach Betriebswirtschaft. Nach Stationen in einem Fachverlag und einem Unternehmen der Zeitarbeitsbranche arbeitet sie seit 1996 in ihrem eigenen Unternehmen im Bereich Telefonmarketing.
Hallo Susanne.
Frau Ehlers habe ich Ihnen bereits in einer früheren Podcast-Folge vorgestellt. Sie sitzt heute nicht als Mitglied des Organisationsteams des Mentoring-Kongresses in dieser Runde, sondern als ehemalige Mentee. Hallo Frauke.
Guten Abend.
Und dann sitzt hier noch Dr. Ingrid Honold. Sie studierte Kunstgeschichte, Ethnologie und Archäologie und promovierte 1993 in Kunstgeschichte. Nach Stationen im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt und dem Karl Krämer Verlag in Stuttgart arbeitet sie seit 2001 als Marketingleiterin im Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau, IRB. Hallo Ingrid.
Guten Abend.
Meine erste Frage geht an das Mentoring-Paar unter uns, nämlich an Dorothee und Claudia. Ihr seid ja nun schon einige Zeit als Mentoring-Paar beieinander. Wie gestaltet ihr denn eure Begegnungen? Habt ihr Vereinbarungen? In welchen Abständen ihr euch trefft? Wie trefft ihr euch? Wie macht ihr denn das?
Wir lösen das wirklich sehr individuell, persönlichkeitsorientiert, sehr viel auf Zuruf. Also, dass Claudia mich anruft oder mir eine E-Mail schreibt, wann es vom nächsten Gespräch her passen würde. Und dann treffen wir uns auch immer mit einem Thema zu, an dem wir dann arbeiten werden.
Das heißt also, ihr entscheidet von Treffen zu Treffen, was ihr macht? Oder gibt es so ein Thema, was sich durch alles durchzieht, an dem ihr arbeitet?
Ja, ich habe mich halt selbstständig gemacht und was mir am Anfang sehr schwer fiel, war die Kundenakquise. Und da ist Dorothee einfach genau die Richtige dafür, weil sie ja ständig telefoniert. Und wir machen dann zum Beispiel Rollenspiele am Telefon. Ich rufe sie an, sie spielt den Verleger und ja, dann kann ich das üben.
Ja, du hast mir ja auch schon gesagt, dass meine nächste Frage eine schlechte Frage ist, weil es eine geschlossene Frage ist. Die heißt nämlich, merkst du denn bereits konkrete Veränderungen oder Ergebnisse? Vielleicht kannst du sie trotzdem beantworten.
Genau, ich könnte jetzt einfach nur sagen, ja, weil es wirklich geklappt hat mit der Kundenakquise und ich jetzt schon zwei neue Verlage akquiriert habe, also neben dem Verlag, bei dem ich vorher angestellt war. Und jetzt habe ich halt zwei neue Verlage schon akquiriert als Kunden und mit einem nächsten bin ich schon im Gespräch. Also ich habe gerade eigentlich fast mehr Aufträge, als ich erledigen kann.
Also Gratulation.
Ich kann nicht klagen.
Und bei Ingrid, wie war das bei dir? Hattest du damals, bei dir ist es ja schon eine ganze Weile her, dass du das Mentoring-Programm gemacht hast, du warst in der ersten Runde dabei. Hattest du denn damals ein konkretes Ziel oder ein bestimmtes Anliegen? Oder hat sich vieles aus euren Treffen einfach so ergeben? Und wie habt ihr denn eure Mentoring-Beziehung gestaltet?
Konkretes Ziel war bei mir eigentlich hauptsächlich die neue Position, die ich bekommen habe, nämlich die Leitungsfunktion, gut auszufüllen, da Tipps zu bekommen, wie ich mit gewissen Situationen umgehe. Auch eine kritische Meinung dazu, zu Aktionen, wie ich sie durchführe, wie ich sie mache. Und sonst hat sich das immer von Treffen zu Treffen dann ergeben, was man beim nächsten Mal bespricht. Und so war das auch mit der Terminabsprache. Wir haben uns immer beim jeweiligen Treffen für das nächste Mal vereinbart. Und das hat dann auch immer so geklappt.
Mhm. Dorothee, was hat dich denn überhaupt veranlasst, als Mentorin bei diesem Mentoring-Programm mitzumachen? Und wie ist es bis jetzt für dich so? Sind deine Erwartungen erfüllt oder gar übererfüllt worden? Und ist vielleicht auch was eingetreten, womit du nicht unbedingt gerechnet hast?
Ich habe die sehr, sehr positive Erfahrung gemacht, einfach Informationen, Wissen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit immer mal wieder kräftig die Finger verbrannt habe, da im Umfeld einfach einer Partnerin die Informationen weiterzugeben oder auch in einem schmerzfreien Umfeld bestimmte Dinge erstmal vorab zu besprechen, bevor sie damit beruflich einen Schaden erleiden kann oder Schmerzen erfährt, dass man das Ganze ein bisschen abfedert. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich weitergeben. Und das finde ich total klasse, auch wenn ich dann ein Gegenüber habe, wo das auf einen offenen Boden trifft, wo jemand sagt, ah, okay, wenn jemand in dem Bereich die Erfahrung schon gemacht hat, dann gehe ich da mal anders dran.
Und du bist ja nun ein Sonderfall, denn du betreust zwei Mentees gleichzeitig. Stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Wie sind die Beziehungen denn, wenn du sie so beide jetzt betrachtest, sind sie sehr unterschiedlich oder arbeitet ihr jeweils ganz ähnlich?
Das sind je nach Persönlichkeit der Mentee wirklich total unterschiedliche Beziehungen, die wir führen. Das ist für mich eine ganz, ganz große Lernerfahrung gewesen, weil ich von meiner Persönlichkeitsstruktur her ein Macher bin und dann einfach die Erfahrung zu machen, wie im unternehmerischen Umfeld, zu sagen, hier, wir haben ein Projekt und wir möchten das Ziel bis dann und dann erreichen. Eine Mentoring-Beziehung ist eine ganz, ganz andere Qualität. Einfach auch die Mentee kommen zu lassen und zu spüren, okay, meine Erwartungen sind vielleicht ganz andere, als die sie hat, und ihre Erwartungen erstmal ganz konkret formulieren zu lassen und danach auf diese Erwartungen einzugehen.
Also auch für die Mentorin eine Lernerfahrung.
Definitiv ja.
Ingrid und Frauke, bei euch liegen ja die jeweiligen Mentee-Erfahrungen, wie ich bei Ingrid ja schon gesagt habe, schon ein paar Jahre zurück. Und aus der Distanz lässt sich ja sicher manches deutlicher erkennen als so im direkten Tun jetzt. Was war denn eurer Meinung nach das Nachhaltigste für euch, der größte Nutzen, den ihr aus eurem Mentoring-Jahr erfahren habt? Vielleicht zuerst mal die Ingrid.
Der größte Nutzen war und ist, dass ich eine tolle Frau kennengelernt habe, denn meine Mentorin Frau Juli war in diesem Jahr auch wirklich eine große Stütze an meiner Seite und der Kontakt hält sich ja auch noch. Und das würde ich schon als das Nachhaltigste benennen.
Und wie war das bei dir?
Die Antwort irritiert mich jetzt, weil das ist bei mir natürlich auch so, dass diese Person überhaupt kennengelernt zu haben ist, kann ich mir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, dass das mal nicht so gewesen ist. Also die Person ist einfach in meinem Leben auch wichtig geworden. Aber das Nachhaltigste jetzt nach 7 Jahren ist eigentlich, und das fällt mir jetzt auch erst im Nachhinein auf, ist, dass ich vorher immer stark auf Dinge und Sachen und Korrektheiten fixiert gewesen bin und dass ich mit dem Mentoring angefangen habe, mich so auf die menschliche Seite von gewissen Prozessen einzulassen. Das habe ich früher einfach nicht gemacht. Und ich glaube, ich habe da so die zweite Seite der Welt bisschen in diesem Mentoring gelernt, die überhaupt wahrzunehmen, die menschliche Dimension von auch Geschäftsbeziehungen oder menschlichen Beziehungen, die ich vorher einfach ich glaube, fast ignoriert habe. Und also das ist ein wahnsinniger Reichtum für mich insgesamt geworden. Und das finde ich eigentlich das Spannendste, was da angefangen hat und was immer noch anhält, diese Entdeckungsreise.
Ingrid, mich würde noch interessieren, du hast es ja schon gesagt, du hast noch Kontakt zu deiner Mentorin, was ich toll finde nach so langer Zeit. Das ist ja, glaube ich, schon 6 Jahre her oder 7 Jahre her, dass ihr das Mentoring-Programm, 7 Jahre. Ist es denn so, dass du sie auch in schwierigen beruflichen Situationen immer noch konsultieren kannst?
Ja, das, die Möglichkeit besteht immer noch. Aber vielleicht auch noch ein bisschen zu der Frage vorhin, zu der Nachhaltigkeit. Also ich erlebe bei mir, wenn ich ein Problem habe oder eine Fragestellung, die mich beschäftigt, dass ich mir immer vorstelle, was würde jetzt meine Mentorin dazu sagen und da schon mal so eine Voranalyse mache. Aber ja, wie gesagt, der Kontakt besteht immer noch. Wir treffen uns wenigstens einmal im Jahr, haben aber auch so mal telefonisch oder per E-Mail Kontakt. Und das ist ganz schön und positiv.
Ja, finde ich auch sehr schön. Mich würde jetzt gerade bei Claudia und Ingrid interessieren. Die haben ja beide das Mentoring-Programm bei den Bücherfrauen absolviert. Frauke hat es bei einem anderen, innerhalb eines anderen Programmes gemacht. War es für euch denn ein entscheidendes Kriterium, dass es sich bei dem Bücherfrauen-Mentoring-Programm um ein branchenspezifisches Programm handelt oder waren es andere Gründe, dass ihr euch gerade für dieses Programm entschieden habt?
Also ehrlich gesagt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, woanders irgendwie noch zu gucken. Das war irgendwie so ganz logisch, dass ich das bei den Bücherfrauen mache.
Und wie war es bei dir, Ingrid?
Bei mir war es so, dass ich ich habe mich grundsätzlich für ein Mentoring-Programm interessiert, hatte von meinem Arbeitgeber auch ein Angebot, das aber zu lange gedauert hat, bis es anfing und ich dann bei den Bücherfrauen das gerne angenommen habe. Aber das Branchenspezifische war für mich jetzt nicht ausschlaggebend, war auch nicht in unserem Mentoring-Paar so das Thema, weil meine Mentorin ja auch ein bisschen, also schon aus der Buchbranche, aber es ging mehr um diese Führungsfragen, die da zu klären. Also das wäre jetzt branchenunabhängig. Genauso, ja.
Und bei dir, Frauke, du warst ja nun nicht in einem branchenspezifischen Programm. Worin siehst du denn so den Vorteil vielleicht jetzt aus dieser Erfahrung?
Ich glaube, es gibt gar keine Selbstverständlichkeiten im Dialog, was es einfach noch einfacher macht, über die eigene Situation zu reflektieren. Wenn du jemand anderem erstmal klar machen musst, wie eine Branche funktioniert, denkst du über die eben und dein Handeln da drin anders nach. Also ich kam aus einer mittelständischen Medienfirma, also auch war ja auch nicht Buch, sondern war Film. Und meine Mentorin kam aus dem Bereich Versicherung, Konzern. Also das war wirklich, gegensätzlicher geht's gar nicht mehr. Aber da kamen wirklich solche Fragen von ihr zurück, die wirklich, also ich musste ihr wirklich erklären, warum ich was so und so wahrnehme und so denke. Und genau das war eigentlich das Gute. Also das Nicht-Gleiche war eigentlich das Gute.
Mhm. Also kann ganz unterschiedlich laufen, wie wir hören. Jetzt würde mich ganz zum Schluss noch interessieren, bei Dorothee und Ingrid, ihr geht ja zum Mentoring-Kongress. Welche Erwartungen habt ihr denn als Mentorin und als Mentee an diesen Kongress?
Ja, ich finde es erstmal total klasse. So viele Frauen, die sich im Thema Mentoring bewegen, alle auf einem Haufen zu treffen und zu netzwerken. Total viele interessante neue Kontakte zu kriegen und Menschen, die ich in der bisherigen Zusammenarbeit bei den Bücherfrauen auch alle kennen und schätzen gelernt habe, wiederzutreffen.
Also es geht mir ähnlich. Ich denke, der große Effekt oder die Erwartung an diesen Kongress ist, interessante Frauen wiederzutreffen, die ich im Laufe der letzten Jahre kennengelernt habe, meine Mentorin wiederzutreffen, aber auch ein bisschen mitzubekommen, wie es momentan läuft, weil ich das jetzt aus der Distanz nicht mehr so mitbekommen habe.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch allen Vieren, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Fragen zu beantworten und wünsche dem Paar noch viel Erfolg bei der restlichen Zeit, danke, die ihr miteinander verbringt und uns allen viel Spaß auf dem Kongress.
Danke. Danke sehr. Danke.
Willkommen beim Podcast der Bücherfrauen. In der vierten Folge unseres Podcasts hören Sie einen Bericht vom ersten überregionalen Mentoring-Kongress am 19. und 20. Juni 2009 in Stuttgart. Anderthalb Jahre hatte das Organisationsteam den ersten Mentoring-Kongress vorbereitet und die Mühe hat sich gelohnt. Knapp 80 Teilnehmerinnen trafen sich am Freitagabend im stilvollen Ambiente des Kursaals in Stuttgart-Bad Cannstatt und erlebten nach Sektempfang und appetitlichem Buffet einen schwungvollen Auftritt von Maren Kreumann mit ihrer Band. Sie zeigte ihr Programm Gebrauchte Lieder und begeisterte ihre Zuhörerinnen nicht nur mit ihrer musikalischen Darbietung, sondern auch mit ihren teils ironischen, teils nachdenklichen Kommentaren. Am Samstag wurde dann gearbeitet. Drei Fachvorträge am Vormittag beschäftigten sich mit der Zukunft der Buchbranche. Die Buchwissenschaftlerin Kerstin Emrich gab einen wissenschaftlichen Ausblick über die Zukunft des Buchhandels. Martina Flessenkemper, Vertriebsleiterin des Langenscheid Verlages, berichtete über Chancen und Herausforderungen, die der Strukturwandel für die Verlage bedeutet. Wie sich dieser auf Ausbildung und Qualifikation auswirkt, darüber sprach Monika Kolb-Klausch, die Direktorin der Schulen des deutschen Buchhandels. Sie schlug damit den Bogen in den Nachmittag, an dem die Teilnehmerinnen mit der Großgruppenexpertin Heike Zwalina nicht nur auf 10 Jahre Mentoring zurückblickten, sondern auch einen Blick in die Zukunft wagten und sehr konkrete Vorschläge für die weitere Entwicklung des Mentoring-Programmes sammelten. Neben der Arbeit kam jedoch in den großzügig bemessenen Pausen auch das Netzwerken nicht zu kurz. Und am Ende waren sich nicht nur die Frauen des Orga-Teams, sondern auch alle Teilnehmerinnen darüber einig, dass sich die Mühen der Vorbereitung mehr als gelohnt haben. Sie hören nun einige kurze Gespräche mit den Referentinnen und der Schirmherrin des Mentoring-Kongresses, Dr. Rosemarie von dem Knesebeck. Frau Dr. Rosemarie von dem Knesebeck aus München vom gleichnamigen Verlag ist die Schirmherrin unseres Mentoring-Kongresses und sie hat ein sehr inspirierendes Grußwort gesprochen und mich würde jetzt noch mal ein kurzes Fazit auch aus diesem Grußwort, also ich fand es sehr mutmachend, was die Flexibilität, die Ängste, die Netzwerke anbelangt. Vielleicht können Sie dazu einfach noch mal ein paar Worte sagen für die, die nicht dabei sind heute.
Ja, vielen Dank. Ich finde, drei Punkte sind sehr wichtig für uns Frauen, für jeden Berufstätigen auch. Das sind drei Punkte: Flexibilität, Selbstbewusstsein und ein sehr starker Wille zu kämpfen. Wir müssen flexibel sein, weil es geradlinige Berufswege überhaupt nicht mehr gibt, aber insbesondere auch für Frauen, die immer wieder verschiedene Lebensabschnitte haben, die unter einen Hut bringen müssen. Also flexibel zu sein, was den Standort anbelangt, was das den Lebensweg anbelangt. Und das Ziel darf man aber nie dabei aus den Augen verlieren. Es kann Umwege geben, aber man muss eine Vision haben, wo ich gerne hinkommen möchte. Dann muss ich auch dabei sehr selbstbewusst sein. Ich muss mir irgendwie die Dinge zutrauen. Ich muss diese Ziele, die dürfen ruhig hochgesteckt sein, auch wirklich anstreben und so weit gehen, dass ich wirklich mein Bestes gebe, nicht mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir Frauen manchmal die Karrieren auch nicht machen, weil wir nicht so einen starken Willen haben, wirklich dahin zu kommen, zu kämpfen, das zu wollen. Das heißt nicht, dass man jetzt mit ausgefahrenen Ellenbogen durch die Welt gehen muss. Man kann durchaus auch einen gewissen Charme und eine Weiblichkeit dabei haben. Aber man muss eine Beharrlichkeit haben, Nachhaltigkeit, wie immer man das heute nennen will. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, habe ich die Erfahrung selber auch schon gemacht. Und ich denke auch die Ängste, dass man mit den Ängsten umgehen lernt. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt zumindest gemacht habe. Und vielleicht auch mal Mut hat, das Ungewöhnliche. Also Dinge, die nicht in die normalen Schemata passen.
Ja. Ich glaube auch, wir dürfen, auch wenn wir Dinge tun, also mit dem Selbstbewusstsein, nicht immer gleich bei uns schauen. Sobald etwas schief geht, frage ich mich, was habe ich verdammt nochmal falsch gemacht. Männer sind da selbstbewusster. Die sagen, was hat denn der Trottel da nicht richtig hingekriegt? Und wenn es gut geht, dann sagen die Männer, war ich nicht toll, bin ich nicht kompetent. Während wir sagen, ach, ich habe unheimlich Glück gehabt. Es ist einfach gut gelaufen. Habe ich auch in mir selber beobachtet.
Ja, ich auch schon. Also das macht doch Mut und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die Schirmherrin gemacht haben und jetzt auch noch das kurz nochmal ins Mikrofon gesagt haben.
Ja, gerne.
Bei mir ist jetzt Kirsten Emrich. Sie ist von der Universität Erlangen-Nürnberg und sie hat einen sehr spannenden Vortrag zum Thema die Zukunft des Buchhandels gehalten. Frau Emrich, was würden Sie denn so als Fazit Ihres Vortrags sagen? Wie sieht denn nun die Zukunft des Buchhandels tatsächlich aus?
Ja, also zunächst mal die gute Botschaft, es wird eine Zukunft für den Buchhandel geben. Wie die aussieht, das wird sich meiner Meinung nach anhand zweier Dimensionen festmachen. Zum einen die Ausdifferenzierung, wenn man sich stärker an den Zielgruppen, an den individuellen Leitzielgruppen orientiert. Und zum anderen dann auch die Konvergenz, die Medienkonvergenz, das heißt unter anderem die Auflösung von Branchengrenzen in ganz vielfältiger Hinsicht.
Was würden Sie denn jetzt mir, ich bin die Inhaberin einer kleinen Stadtteilbuchhandlung, spontan raten, wie ich mich jetzt strategisch verhalten sollte?
Ja, Sie sollten zunächst mal auf Ihren Markt gucken, also Sie sollten sich selbst angucken, Sie sollten Ihre Umgebung angucken, Ihre Konkurrenten und Sie sollten natürlich auch Ihre Kunden angucken und gucken, wen Sie als Kundenpotenzial haben. Ich sage bewusst auch Potenzial, wen Sie noch ansprechen können über Ihre Stammkunden hinaus. Und Sie sollten sich angucken, wen Sie ansprechen wollen und was Sie mit Ihrem Unternehmen für einen Kundennutzen generieren können, um somit langfristig Ihre Position abzusichern.
Also Nutzen, das erschien mir auch, die Nutzen nochmal abzuklopfen, ganz spannend. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch eine ganz andere Frage stellen. Wir sind ja hier auf dem Mentoring-Kongress. Spielt Mentoring oder hat Mentoring für Sie in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn und Karriere eine Rolle gespielt oder kann Mentoring für Sie eine Rolle vielleicht irgendwann auch noch spielen? Wie stehen Sie zu dem Thema?
Also ich finde, Mentoring ist eine ganz spannende und auch wichtige Sache und eigentlich begegnet es einem ja überall im Alltag, also zum Beispiel jetzt bei mir in meiner Promotionsphase mit meiner Doktormutter. Ich sehe das als Art Mentorin, also als Beistand, aber auch als eine Art Erzieher, Erzieherin in meinem Fall, die einen also auch lenkt und die einem neue Ideen gibt. Und natürlich ist es auch eine wahnsinnige Hilfe beim Netzwerken, was nicht nur in unserer Branche, sondern überhaupt besonders wichtig ist.
Dann bedanke ich mich und bin gespannt, wann wir Ihnen wieder begegnen werden.
Ich danke.
Bei mir ist jetzt Martina Flessenkemper. Sie ist die Vertriebsleiterin Nord der Langenscheid KG und sie hat uns einen sehr spannenden Vortrag gehalten zum Thema die Zukunft der Verlage. Da möchte ich doch gleich mal ganz provokativ die Frage stellen, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Verlage in Zukunft? Und wenn ja, was sind denn die Hauptherausforderungen, denen sich Verlage stellen müssen?
Verlage muss es auf jeden Fall weiterhin geben, nicht nur um meinen eigenen Arbeitsplatz zu sichern. Das erstmal vorweggestellt. Aber Verlage sind einfach wichtig, um auch Inhalte zu qualifizieren, auszusuchen, entsprechend zusammenzustellen und auch dem Buchhandel und letztendlich dem Kunden vor Ort auch zur Verfügung zu stellen und auch ein sortiertes Buchrepertoire auch darzustellen.
Also Ihrem Vortrag kam ja auch sehr stark, also kam bei mir sehr stark an, dass Sie unter einem starken Druck in dieser veränderten Buchhandelslandschaft, Medienlandschaft stehen. Einerseits die Herausforderungen durch die elektronischen, digitalen Inhalte, dadurch resultierend ein sehr starker Kostendruck. Wie würden Sie denn so die Hauptherausforderungen, denen sich Verlage, egal ob jetzt ein Verlag wie Langenscheid oder ein belletristischer Verlag, stellen müssen?
Wir müssen natürlich unseren Vertriebsmarkt auch stärken. Darum geht es. Die Verlage müssen auch gucken, dass die Vertriebsschienen weiterhin funktionieren. Da unterstützen die Verlage auch den Buchhandel, wie auch immer er sich darstellt auf diesem Vertriebsweg. Das ist erstmal ganz wichtig. Die Verlage haben momentan auch ein Problem mit Kostendruck. Das hat natürlich oder resultiert daraus, dass ein hoher Konzentrationsprozess sich dargestellt hat. Der Konditionendruck ist da. Aber auch im Haus selbst ergeben sich Kosten, die momentan auch bewältigt werden müssen, zum Beispiel durch mehr Forderungen auch der Übersetzer zum Beispiel. Urheberrechtlich gibt es einen erhöhten Kostendruck. Es gibt Kosten, die bewältigt werden müssen im Hinblick auf Content Management. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die momentan Verlage auch haben. Und da sind wir dabei, das Ganze, die gesamte Verlagswelt, muss man dazu sagen, die ganze Verlagswelt, das auf ordentliche Füße zu stellen, zumal das zusätzliche Kosten sind, wo wir noch keine richtigen Ergebnisse auch erzielen momentan.
Jetzt sind wir ja auf dem Mentoring-Kongress und da würde mich noch interessieren, was muss denn die Verlagsmitarbeiterin der Zukunft mitbringen oder was ist Ihnen da als Verlagsfrau wichtig, dass die jüngeren Frauen, die jetzt in den Beruf reinkommen oder vielleicht auch schon drin sind, wie gehen die mit diesen Veränderungen um? Was erwarten Sie von denen?
Also zukünftige Mitarbeiterinnen, in diesem Falle, weil wir hier auf dem Frauen-Mentoring-Kongress sind, müssen eine hohe technische Affinität haben. Frauen haben sich bisher immer ein wenig zurückgehalten, wie der Buchhandel als solches sich immer sehr stark zurückgehalten hat. Aber man muss wirklich eine starke Affinität dazu haben. Und was ganz wichtig ist, nicht nur, weil ich vom Langenscheid Verlag komme, Fremdsprachen.
Ja, schon, weil auch die ganzen digitalen Sachen ja ganz oft nur in Englisch geschrieben sind. Ne? Also da kommt man ja schon auch an seine Grenzen. Ja. Und zum Schluss, damit es jetzt nicht so nur Problem, wo sehen Sie denn die Chancen für Verlage für die Zukunft in dieser veränderten Welt?
Also die Chancen liegen ganz eindeutig darin, dass wir eine zusätzliche Kundenklientel gewinnen können, gerade diejenigen, das bietet ja auch die Stiftung Lesen in ihrem Exzerpt, dass wir hier eine Gruppe ansprechen können, die bisher nie Bücher gelesen hat, dass wir diese Kundengruppe erreichen über Content, über Inhalte, über die technische Schiene und dass sie sich mit Inhalten einfach mit Texten beschäftigt auf einem ganz anderen Weg, wo wir sie vorher mit Büchern nicht ansprechen konnten.
Dann bedanke ich mich, dass Sie diese Fragen noch beantwortet haben und ich hoffe, wir begegnen uns dann bei den Bücherfrauen bald wieder mal. Ne?
Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja. Vielen Dank.
Monika Kolb-Klausch von den Schulen des Deutschen Buchhandels in Frankfurt hat einen sehr interessanten Vortrag über die Auswirkungen des Strukturwandels in der Branche auf Ausbildung und Qualifikation gehalten. Mir ist dabei vor allem der Begriff Multigraphien in Erinnerung geblieben. Das meint veränderte Biografien, eine veränderte Arbeitswelt, die geprägt ist von neuen Werten und Wünschen. Was hat es denn auf das Berufsbild oder überhaupt für Auswirkungen? Wie würden Sie das nochmal ganz kurz und knackig für uns hier beschreiben?
Ganze Menschenbiografien haben sich verändert. Wenn man heute von dem Trend Individualisierung spricht, dann steht dahinter nämlich, dass ganze Menschenentwicklungen sich verändert haben. Früher gab es Kindheit, Jugend, Erwachsenen, Arbeitswelt und es gab die Rente. Und heute gibt es eine Vielzahl mehr an Stationen, Kindheit, Jugend, mehrere berufliche Stationen. Es gibt sogar mal ein Sabbatical, das viele sich machen. Es gibt noch im Prinzip eine ganz neue Rentnerschaft, ja, die ganz mobil neue Jobs angehen als Mentoren oder gar noch an die Universität. Das ist eigentlich ein deutlicher Ausdruck, wie das Individuum sich verändert hat, sowohl einerseits als Konsument, als auch natürlich als Mitarbeiter und als jemand, der einen Arbeitsprozess mitgestaltet und begleitet. Warum ist es wichtig, sich das immer wieder zu überlegen? Oder auch in die Bildungsarbeit mit einfließen zu lassen, weil es damit natürlich ein dynamisches Menschenbild zeigt, in welchem Bildung ganz anders vermittelt werden muss.
Ja, das ist, denke ich, auch eine Erfahrung, die ich selber, also ich habe vor 32 Jahren Buchhändlerin gelernt und wenn ich mir überlege, was in den 32 Jahren sich alles getan hat und das ist schon Wahnsinn und ich spüre auch insgesamt so eine gewisse Verunsicherung in dieser Umbruchswelt. Also ich denke, das waren für mich ganz wichtige Schlagworte, die Sie da gegeben haben, dass manche Dinge einfach auch normal werden, ja, dass man das, was man früher so gedacht hat, dass das inzwischen normal ist, dass man nicht mehr eben von A bis Z immer das Gleiche macht, sondern dass Offenheit und solche Dinge eben angesagt sind. Was ich natürlich als
ja? Da könnte ich vielleicht auch noch dazu ergänzen. Und damit sind natürlich auch die Anforderungen im Beruf selber. Ja, Sie müssen heute so viel Beruf, also jobübergreifen. Sie machen Ihre Arbeit, aber müssen danach darüber hinaus in Projekten mitarbeiten. Sie haben gewisse Teams, die sich bilden, wo, ich sage jetzt mal, in ganz interdisziplinären Teams an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet wird. Also das heißt, ganz neue Qualifikationsprofile sind damit auch entstanden.
Ja. Was mir als Bücherfrau natürlich ganz besonders gut gefallen hat, ist der Begriff Womenomics. Da haben Sie noch den schönen Satz dazu gehabt, die Feminisierung ist keine soziale Frage, sondern eine ökonomische Notwendigkeit. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen.
Ja, wenn man sich die demografische Entwicklung betrachtet, dann wird recht schnell deutlich, dass wir die nächsten, also beginnen schon jetzt in den nächsten Jahren mit immer weniger Nachwuchs zu tun haben werden. Das heißt, wir müssen gucken, wie schaffen wir eigentlich im Prinzip auch das gesellschaftliche Leben, das Arbeitsleben weiter zu gestalten. Das heißt, es wird immer weniger Junge geben, wir werden immer mehr ältere, gesunde, ältere Menschen haben. Aber das ganze System funktioniert natürlich auf Sozialverteilung. Wenn man sich Einwanderungszahlen anschaut, dann wird im Prinzip diese Geburtenrückgänge, die wir jetzt zu spüren bekommen, das wird nicht aufgefangen werden können. Das heißt, die Frauen werden gebraucht, um überhaupt das ökonomische Gleichgewicht auch sicherzustellen. Und wenn man dann heute darüber hinaus an die Universitäten geht oder wenn man sich die Absolventen mit Abitur anschaut, wenn man sich die Menschen anschaut, die promovieren, dann ist dort ein steigender Frauenanteil und zum Teil schon deutlich über 50%. Also haben auch die jungen Damen die jungen Herren quasi überholt.
Das hören wir doch gerne. Zum Schluss noch vielleicht ein, zwei Worte. Was heißt es denn für die Berufsbilder, die klassischen Berufsbilder wie Verlagskauffrau oder Medienkauffrau oder auch Sortimentsbuchhändlerin? Und als allerletzte Frage können Sie da ja vielleicht noch mit einbauen. Mentoring, was für eine Rolle kann das in der Ausbildung spielen?
Also der Verlagskaufmann wurde ja überarbeitet, es ist jetzt der Medienkaufmann und die ganz gravierenden Veränderungen im Medienkaufmann sind tatsächlich das prozessübergreifende Verständnis, das dort vermittelt wird. Das heißt, ein Auszubildender lernt im Prinzip die komplette Wertschöpfungskette im Verlag kennen, begreifen. Er lernt natürlich auch ganz neue Qualifikationen, wie zum Beispiel Projektmanagement oder diese sozialen Fähigkeiten. Also ich glaube, da mit dem Berufsbild sind wir sehr breit und sehr modern aufgestellt. Beim Buchhändler sind wir immer Moment in der Neuentwicklung. Und auch hier wird es ganz gravierende Veränderungen geben, was die Themen E-Commerce, neue Medien, neue Warengruppen, Verkaufskompetenz, aber natürlich auch das Thema kaufmännisches Denken und Handeln und Wirken. Also es soll nicht darum gehen, dass jemand noch mehr im Prinzip kaufmännisches Rechnen erlernt, sondern tatsächlich auch einfach begreift, was heißt das eigentlich für meinen Arbeitsprozess.
Und vielleicht noch kurz was zum Mentoring?
Ja, Mentoring ist ein wunderbares generationsübergreifendes Instrument, wo wirklich wechselweise voneinander gelernt werden kann. Natürlich kann ein erfahrener Mitarbeiter einem jungen Menschen sein Wissen mit auf den Weg geben, Erfahrungswerte mit auf den Weg geben, für komplexe Fragestellungen zur Verfügung stehen. Also ich glaube, das ist ein ganz wertvolles Instrument, auch jemand in den komplexen Berufsalltag zu begleiten. Aber ich denke auch, die älteren oder erfahreneren Menschen können auch wunderbar von jungen Menschen profitieren und lernen, nämlich die Dynamik, die einfach ein junger Mensch mitbringt, was gewisse Themen, Medienkompetenz oder Technologien oder das ein oder andere Thema angeht. Also eigentlich ist das Mentoring-Programm ein wunderschönes Instrument, um lebenslang gemeinsam generationsübergreifend zu lernen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren und ich hoffe, wir begegnen uns im Rahmen der Bücherfrauen doch immer wieder. Vielen Dank.
Ganz bestimmt. Herzlichen Dank.
Das war die vierte Folge des Bücherfrauen-Podcasts. Nach der Sommerpause melden wir uns wieder mit neuen, spannenden Themen aus unserem Netzwerk für Frauen aus der Buchbranche. Termine von regionalen und überregionalen Aktivitäten finden Sie unter www.bücherfrauen.de.
Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.